Das gestellte Thema lautet: Ich glaube an Gott, den Erlöser. Und wir sind am Ende unserer Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis. Mir hat die Vorbereitung viel Freude bereitet und ist auch ein Thema, was mich begeistert hat. Und ehe ich beginne, bete ich gerne, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist der, der lebt. Du bist der, der anwesend ist. Du bist der, der uns erlöst. Der, der gekommen ist. Der, der gelebt hat. Der gestorben ist. Der auferstanden ist. Und der jetzt sitzt zur Rechten des Vaters und für uns eintritt. Und danke, dass du da bist, dass du in uns bist und dass du auch durch deinen Heiligen Geist in uns bist und dass du tröstest und dass du unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Reden und unser Hören lenkst und in der Hand hältst. Amen. Wenn wir daran denken, Jesus als unseren Erlöser, woran denken wir? Ist es ein Gedanke der Dankbarkeit, dass wir Gott persönlich kennen dürfen, persönlich kennen können? Denken wir an Geschichten der Bibel? Denken wir an persönliche Erfahrungen und Erlebnisse? Oder ist das einfach eine bekannte Tatsache? Haken dran? Im Glaubensbekenntnis heißt es: Ich glaube an Gott und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und als ich das Glaubensbekenntnis nochmal so im Ganzen durchgegangen bin und betrachtet habe, ist mir aufgefallen, dass die Passage über Jesus eine relativ lange Passage ist. Und wenn es von Gott heißt, er sei der Vater und der Allmächtige und der Schöpfer, so wird über Jesus sehr viel mehr gesagt. Die Person Jesus wird uns in seiner Existenz, in seinem Erdenweg, in seiner Bedeutung für uns dargestellt. Und wir sehen, Jesus ist Gott, der Erlöser. Im Glaubensbekenntnis tritt uns Gott in seinen drei Personen gegenüber. Der theologische Begriff dafür ist Trinität oder Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Ich habe einen neuen Begriff erfunden, die Dreisamkeit. Es gibt ja so die Einsamkeit. Also Gott in seiner Dreisamkeit. Ich habe das irgendwann mal in der Predigt genannt, so ne, Vater, Sohn und Geist sitzen so beim Frühstück zusammen und reden so über die Weltprobleme. Und der Vater sagt, wir haben da unten ein Problem bei den Menschen. Und einer muss da jetzt mal runter, das Problem lösen. Naja, und dann, einer musste gehen und Jesus ging. So Dreisamkeit. Die drei sind eins und die drei sind drei. Wie können wir das verstehen? Gott, der Schöpfer. Vater nennt er sich und wird er genannt. Gott, der Erlöser. Jesus nennt er sich und wird er genannt. Und Gott, der Geist. Gott, der in uns lebt. Heiliger Geist wird er genannt. Ein Gott und drei Personen. Wie kann das gehen? Wenn Gott Gott ist, dann hat er auf keinen Fall technische Probleme. Er kann gleichzeitig einer sein und er kann drei sein. Und wenn Gott Gott ist, dann hat er keine technischen Probleme, die Welt zu schaffen und die Welt zu erhalten. Und dann hat er auch keine Probleme, gleichzeitig heilig und barmherzig zu sein. Und so hat auch Gott keine Probleme, gleichzeitig gnädig und wahrhaftig zu sein. Er hat kein Problem, gleichzeitig Schöpfer und Erhalter zu sein. Und gleichzeitig in uns zu sein. Und ich freue mich über dieses Glaubensbekenntnis und ich freue mich darüber, Gott in seiner Dreisamkeit zu betrachten und zu bestaunen. Und heute liegt der Fokus, der Hauptaugenmerk auf Jesus, dem Erlöser. Was ist ein Erlöser? Wie kann man sich das vorstellen? Zum einen kann man sich das vorstellen, wenn man gefesselt ist. Dann braucht man jemanden, der die Fesseln losmacht. Ich liebe Krimis und die modernen Leute, die so die Bösen jagen, die haben ja keine Handschellen mehr so hinten so cool im Hosenbund, sondern die machen das mit Kabelbindern. So, wenn du so gefesselt bist mit einem Kabelbinder, dann brauchst du jemanden, ne? Du kannst versuchen, das durchzureißen, aber dann brauchst du jemanden, der die durchschneidet. Wenn du gefesselt bist, dann brauchst du jemanden, der die Fesseln durchschneidet, der die Fesseln löst oder der die Schlüssel für die Handschellen hat. Es braucht einen Erlöser, einen Löser, einen Auflöser dieser Bindung. Und zum anderen braucht man einen Erlöser, wenn man ein Problem hat, wenn man eine Problemlösung braucht, eine Lösung für ein Problem. Das kann eine mathematische Aufgabe sein, das kann auch eine medizinische Aufgabe sein, das kann auch eine theologische Fragestellung sein. Man braucht eine Lösung für das Problem und es gibt eine Menge Probleme, Aufgaben, die nicht zu bewältigen sind, Beziehungen, die nicht zu klären sind, weil derjenige, mit dem wir eine Beziehungsstörung haben, schon tot ist. Kriege, die nicht enden wollen, schlechte Gedanken, die immer wieder kommen, Schuld, die wir uns oder die uns andere immer wieder vorwerfen, Sünden, die wir immer wieder tun, schlechte Angewohnheiten, in die wir immer wieder zurückfallen, Angst, die uns immer wieder überfällt. Wir alle brauchen einen Erlöser von Bindungen und Problemen, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Ich möchte mit euch eine Figur des Alten Testamentes betrachten. Im Alten Testament gibt es einen Mann, der hatte eine Menge Probleme und der macht eine für seine Zeit ungewöhnliche Aussage. Wir haben das auch schon gesungen. Es handelt sich um Hiob. Und dieser Hiob, der sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, Vers 25. Die eine Bibel dabei haben oder ein Smartphone, wo man das nachgucken kann, die sind wieder echt im Vorteil. Ich liebe ja immer noch dieses Papierbuch, Bibel. Aber Smartphone ist auch okay. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt dieser Hiob. Und Hiob hat einen Haufen Probleme. Er hat eine Krankheit, die ihn aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen hat. Er hatte Geschwüre. Alle seine Kinder waren gestorben. Kurze Frage, wie viele Kinder von Hiob waren gestorben? Wer weiß es? 7 Jungs und 7 Mädchen, alle gestorben. 7, also 14. Alle tot. Weiß nicht, wie wer von euch schon mal ein Kind begraben hat. Das wünscht man niemandem. Keiner Mutter, keinem Vater wünscht man es. Der Verlust seines Vermögens, die Abwendung seiner Frau. Sie sagt, ne, sage Gott ab, Echte, mach einen Haken dran, lass es sein. Und dann noch die Bedrängnis seiner Freunde. Man kann über die Freunde auch sehr viel Gutes sagen, aber die haben ihm schon ganz schön inhaltlich auch zugesetzt. Und das waren kluge Kerle, das sage ich euch. Aber Hiob hatte ein sehr klares Glaubensbekenntnis. Das war relativ kurz. Man muss, wenn man Hiob liest, muss man ein bisschen suchen, um das zu finden. Und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er sagt nicht, ich hoffe, dass es einen Erlöser gibt, sondern ich weiß. Und nicht ein Erlöser der anderen. Du hast ein Problem, ich kenne da jemanden, der kann das vielleicht lösen. Ich gebe dir meine Adresse. Nein, er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Und er sagt doch nicht, ich weiß, dass irgendwann mal ein Erlöser kommen wird. Sondern er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der ist da. Und man kann das prophetisch sehen auf Jesus. Aber man kann das auch sehen, dass er Gott als seinen Erlöser geglaubt hat. Das ist das kurze Glaubensbekenntnis des Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in diesem Vertrauen hat Hiob gestanden. Und das hat er bekannt und dann letztendlich auch erlebt. Und wenn wir in unseren Zweifeln, unserem Leiden, unserer Verzagtheit, unserer Anfechtung, unseren Sünden, unserer Krankheit, unserer Anfechtung, unserer Verzweiflung daran festhalten können, ich glaube an Jesus, meinen lebendigen Erlöser, dann werden wir auch nicht immer, aber dann werden wir auch Veränderung erleben. Hiob als Figur des Neuen Testamentes. Wir kommen zum Neuen Testament. Und ich liebe die Abschiedsreden von Jesus. In meiner Studentenzeit, ich konnte damals noch etwas besser lernen, habe ich die gesamten Abschiedsreden mal in der Wohngemeinschaft auswendig gelernt oder so fast. Wir haben die uns dann am Ende der Zeit nach 3 Monaten gegenseitig aufgesagt. Aber ich liebe die wirklich. Und da gibt es eine Aussage von Jesus. Und er sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich oder außer durch mich oder nur durch mich. Wenn wir zu Gott kommen wollen, dann wird das nur durch Jesus gelingen. Und etwas früher im Johannesevangelium sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und der kommt nicht in das Gericht, das Problem. Der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich möchte mit euch ein Bild betrachten. Und dieses Bild wird sich entwickeln jetzt vor euren Augen und dieses Bild heißt Brückenillustration. Für einige Leute ist das jetzt, hallo Salome, ist das jetzt Wiederholung. Wir haben das nämlich auch hallo Susanne, wir haben das auch gemeinsam in unserem Taufseminar. Ich habe jetzt nicht alle angesprochen, ne? Betrachtet die Brückenillustration. Und diese Brückenillustration zeigt uns, dass wenn auf der einen Seite der Mensch ist und auf der anderen Seite Gott ist, dass es ganz offensichtlich zwischen Gott und dem Menschen auf dem natürlichen Wege, natürlicherweise eine große Kluft gibt, einen großen Graben, eine große Untiefe. Und im Römerbrief heißt es dazu, Römer 3, Vers 23, es gibt keinen Unterschied zwischen allen Menschen. Alle haben gesündigt und befinden sich Gott gegenüber nicht in der Stellung, in der sie sich eigentlich befinden sollten. Und diese Kluft, diesen Graben, der uns von Gott trennt, natürlicherweise, kann man auch Sünde nennen. Und dabei sprechen wir nicht davon, wenn wir mal ein bisschen zu viel essen. So, das sind so Ernährungssünden. Aber das sind keine Sünden, sondern diese Sünde, das ist die Kluft, die natürliche Kluft zwischen Gott und den Menschen. Und wir Menschen haben den Drang zu Gott. Im zweiten sich entwickelnden Bild sehen wir, wie wir Menschen versuchen, Brücken zu bauen über diese Kluft. Der Mensch hat natürlicherweise ein großes inneres Bedürfnis nach Gott. Es drängt ihn nach Gott. Im Prediger 3, Vers 11 heißt es, er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz, in das Herz der Menschen hineingelegt. Nur, dass der Mensch nicht erkennen kann, so sehr er sich auch bemüht. Er kann nicht erkennen das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und Menschen haben immer versucht, diese Kluft, diese Brücke zwischen sich, zwischen dem Menschen und Gott zu überwinden. Sie haben das durch Denken gemacht, sie haben das durch Religion gemacht, sie haben das durch Philosophie gemacht, sie haben das durch politische Systeme gemacht. Andere versuchen das, indem sie Krieg führen. Sie versuchen, diese Kluft, diese Brücke irgendwie zu überwinden, aber sie schaffen es nicht. Es gibt viele, viele Versuche, aber kein Mensch kommt von sich aus an Gott ran. Niemand kann diese Kluft überwinden. Alle unsere Versuche, zu Gott zu kommen, scheitern. Und deshalb braucht es eine Lösung von Gottes Seite. Das entwickelte Bild Nummer 3 zeigt, dass Gott die Brücke schlägt, dass Gott einen Erlöser schickt, eine Lösung für dieses Problem bringt. Und diese Lösung für dieses Problem heißt Jesus und die drückt sich aus am Kreuz. Und dieses Kreuz liegt wie so ein Balken über dieser Kluft. Dieses Kreuz kann die Kluft zwischen Gott und Menschen überbrücken. Es gibt viele Verse der Bibel, die dieses belegen und die dieses zeigen. Und ein Beispiel zum Beispiel im Galater 3, Vers 13, dort heißt es, Christus aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Denn es heißt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus Christus ist der Erlöser, ist die Brücke über diese Kluft. Das ist ja alles gut und schön, aber wie kommt man da dran? Das ist die Frage, wie kommt man da dran? Im vierten sich entwickelnden Bild sehen wir eine Sequenz, die ich hergeleitet habe aus dem Vers, den ich schon genannt habe, aus dem Johannesevangelium. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Die Sequenz lautet hören, glauben, annehmen. Und dann haben, der hat das ewige Leben. Das Erste, was wir brauchen, ist das Hören. Wir hören das Evangelium. Ja, viele von euch hören das jetzt zum was weiß ich, wie oft ihr das schon gehört habt. Wir hören es, wir müssen es auch hören. Wir müssen es auch immer wieder hören, um es glauben zu können, um es verstehen zu können. Um Vertrauen zu entwickeln in diesen Weg, den Gott uns gibt. Bevor man glauben kann, muss man hören. Man muss es auch immer wieder hören, damit der Glauben wachsen kann, damit Vertrauen wachsen kann, damit Hingabe wachsen kann. Hören, glauben, aber damit ist nicht Schluss, sondern man muss es letztendlich, mussten wir es annehmen. Wir mussten Ja dazu sagen. Ohne das anzunehmen, kommen wir nicht über diese Brücke hinüber. Wir müssen hören, wir müssen glauben und wir müssen annehmen. Und so gehen wir Schritt für Schritt über diese Brücke, bis wir die Kluft überwunden haben. Und im fünften Bild, im letzten Bild, sehen wir dann eine Figur, gezeichnet von Hubert Sommer, ganz einfach, ne? Dieses Streben von der Seite des Menschen, das Streben zu Gott hin, das ist unsere Bestimmung. Und dann, wenn wir gehört haben, wenn wir geglaubt haben, wenn wir angenommen haben, dann können wir jubeln, dann können wir uns freuen. Und im Philipperbrief heißt es, Philipper 3, Vers 1, vor allem meine lieben Brüder und meine Schwestern, freut euch im Herrn. Und er sagt, euch immer wieder das Gleiche zu schreiben, wird mir nicht lästig. Und es wird auch mir nicht lästig, immer wieder das Gleiche zu sagen. Aber euch macht es sicher. Die Gewissheit unseres Glaubens begründet sich auch darin, dass wir es immer wieder hören. Dass wir es immer wieder hören und dass wir es immer wieder bestätigt bekommen. Und es wird mir nicht lästig, immer wieder davon zu reden. Und Johannes sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, auch jetzt, des allmächtigen Vaters, und von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an Jesus Christus, meinen Erlöser. Wir sehen das fünfte Bild nochmal und die Frage, die sich ergibt, wenn wir dieses Bild sehen, wo stellen wir uns selber hin auf diesem Weg über das Kreuz? Sind wir da, wo wir Gott erstreben, noch ganz auf der Seite des Menschen? Sind wir da, wo wir hören? Sind wir da, wo wir Glauben, Vertrauen entwickeln? Sind wir da, wo wir annehmen? Oder sind wir da, wo wir jubeln? Ich habe das heute Morgen gehört, viele von euch sind schon definitiv in der Phase, wo sie jubeln können. Und die Frage ganz persönlich für jeden, wo stehst du auf diesem Bild? Wo stellst du dich hin? Wo siehst du dich? Und wo könnte der nächste Schritt sein, wenn du gehört hast und wenn du geglaubt hast? Wo könnte der nächste Schritt sein? Und jeder, der hier im Raum sitzt, ist als Ansprechpartner bereit, mit dir über diese Frage zu reden. Und auch bei Raum und Zeit im Anschluss gibt es die Möglichkeit, eine Gesprächspartnerin zu finden, mit der man solche Fragen diskutieren kann. Wo stehe ich auf diesem Bild? Das Evangelium zu hören, zu glauben und anzunehmen und dann zu jubeln. Amen.